Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Das Duell Scholz gegen Merz heute Abend in der ARD und im ZDF. Wir sprechen gleich darüber, wie sich die beiden Politiker in Szene gesetzt haben, wie gut sie ihre Rollen verkörpert haben. Dann besuchen wir mit Dagmar Ruschainski, der Kulturstadträtin der Kulturhauptstadt Chemnitz, die Kulturhauptstadt Nova Gorizia und Gorizia. Wir hören vom Literaturfestival im norwegischen Bergen und wir sprechen über Eklat, das Festival Neue Musik in Stuttgart. Wer weiß, was der Welt erspart geblieben wäre, wenn es tatsächlich 2023 zu einem Duell zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg gekommen wäre. Egal wo, egal wann, egal nach welchen Regeln, wollte sich Musk mit seinem Rivalen Zuckerberg prügeln. Die alte Rivalität zwischen den beiden Alpha-Männern hätte gewiss viel Energie freigesetzt. Zu diesem Hahnenkampf ist es trotz großer Töne von beiden Seiten bekanntlich nicht gekommen. Wenn wir jetzt über das Duell sprechen, dann natürlich ein paar Nummern kleiner über den politischen Wettstreit, nämlich zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz heute Abend live in ARD und ZDF. Die beiden haben ja nur rhetorisch miteinander gekämpft und da jedem Kampf auch eine Dramaturgie und eine Inszenierung zugrunde liegen, wollen wir uns dies jetzt genauer anschauen. Matthias Dell, Sie haben verfolgt, wie sich Scholz und Merz geschlagen haben. Was ist denn Ihr erster Eindruck?
Na, dass es gepflegt und langweilig war, zwei Männer, die inhaltlich sich in vielen Punkten auch gar nicht so unähnlich sind und beide davon ausgehen, dass ihre Seriosität sich an Zahlen bemisst, die sie aufzählen können. Was klingt da manchmal ein bisschen so wie Wettrechnen zwischen den beiden Ehrgeizlingen aus Klasse 6a und 6b, wie hier bei der Frage nach dem Verteidigungsetat.
Das sind dann nach gegenwärtigem Stand der Dinge eine Lücke von ungefähr 30 bis 40 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt.
Bei 3% ist es mehr.
Bei 3% ist es mehr, bei 2%.
Da reden wir über 100 Milliarden zusätzlich.
Naja,
100 Milliarden zusätzlich.
Also wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von gut 4 Billionen. Davon ist 1%, wenn ich richtig rechnen kann, Herr Bundeskanzler, 40 Milliarden. Etwas über 40 Milliarden. Wir werden jedenfalls den Verteidigungsetat...
Wir haben jetzt einen Verteidigungsetat von 52 Milliarden. Richtig.
Andererseits muss man aber auch sagen, dass in diesen Zeiten, wir haben es erwähnt, Elon Musk oder Donald Trump, gerade wenn man in die USA schaut, es auch was Beruhigendes hat, dass eben der politische Diskurs nicht komplett eskaliert wird und das konkurrierende Personal herabgewürdigt wird. Das ist auf jeden Fall fürs demokratische Miteinander besser. Man muss ja auch dazu sagen, diese Duell-Idee ist für Deutschland eigentlich schon immer unpassend gewesen, weil es eben nicht wie in den USA oder bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich ja darum geht, dass Personen gewählt werden, sondern Parteien, die danach Koalitionen bilden müssen.
Lassen Sie uns mal, Herr Dell, über die Inszenierung, die Bilder sprechen. Mir ist der sogenannte Splitscreen aufgefallen, also der geteilte Bildschirm, in dem dann beide häufiger gezeigt wurden, gleichzeitig. Zu wessen Vorteil?
Ich würde sagen, Vorteil Olaf Scholz aus zwei Gründen, weil der ist ja zum einen deutlich kleiner als der fast 2 Meter Mann Merz. Und durch den Splitscreen waren dann beide auf quasi Augenhöhe, auf der sie eigentlich eben nicht sind. Was man dann in den anderen Ausstellungen sieht, wo Merz immer so runtergucken muss und Scholz so von unten nach oben. Das macht auch, führt auch dazu, dass beide eigentlich so ein ungleiches Paar sind. Beim Film würde man von einem Odd-Couple sprechen oder wenn wir jetzt hier in einer Kultursendung sind, erinnert das Ganze vielleicht auch literaturgeschichtlich so ein bisschen an das körperliche Verhältnis zwischen Don Quixote und Sancho Panza. Mhm. Also diese, der eine ist zu groß und der andere ist zu klein. Genau, und dann das andere Vorteil für Scholz war noch, dass er, wiederum auch vom Schauspiel her gesprochen, wesentlich ruhiger bleibt, wenn er gezeigt wird, weil man sieht ja immer die Reaktion desjenigen, der gerade nicht spricht, und Scholz hat praktisch das Stoneface, also er reagiert weder abfällig noch begeistert oder sowas, und Merz hingegen macht eigentlich als Schauspieler viel zu viel, weil er permanent eigentlich mimisch kommentieren will, was er jetzt gerade davon findet. Entweder macht er so einen lustigen Gesichtsausdruck, der so abschätzig sein soll, oder er wirkt halt sehr herablassend.
Das Duell, so ein Begriff verspricht ja Streit, Auseinandersetzung, Attacken, gab es die denn? Von wem gingen die aus?
Merz hat es ja relativ leicht gemacht, weil er eigentlich nicht richtig kommuniziert. Sein bester Kommentar war, glaube ich, der, wo er irgendwas nicht versteht, was aber auch nicht so eine richtig gute Pointe ist. Und Scholz war da schon deutlich dialogischer, auch cleverer, beweglicher darin, den anderen zu irritieren. Zum Beispiel auch damit, dass er ihm nämlich zustimmt bzw. sich bei ihm bedankt, wenn Merz ihm gerade die Welt erklären will.
Die Bundesregierung hat ja nicht nichts getan. Sie hat ja ein bisschen getan.
Nur mal danke auch.
Ja,
also es ist großzügig.
Es ist nicht großzügig.
Jetzt sagen Sie schon zum zweiten Mal danke.
Ich betrachte das ja so wie es ist und nicht, wie es übertrieben dargestellt wird.
Da merkt man diesem Gestammel, das hat schon Wirkung, weil es ihn aus dem Takt bringt. Irgendwie, man fragt sich dann, warum macht Scholz das eigentlich nicht öfter? Weil er eben irgendwie sauer sein kann, auch mal angegriffen sein kann. Und weil er zum Beispiel auch in dem Moment, wo es, glaube ich, ums Genderverbot bei den Behörden ging, Merz da nicht mehr attackiert mit so Begriffen wie Freiheit und Eigenverantwortung, die ja eigentlich so CDU-FDP-Begriffe sein sollen und die Konservativen als Verbotspartei hinstellt.
Herr Dell, Ihre Einschätzung, war Scholz jetzt der Gewinner?
Na, soweit kann man nicht gehen, weil Scholz es ja absurderweise geschafft hat, seine eigene Hypothek zu sein. Also statt mit dem Bonus des Amtsinhabers kommt er in diese Sendung als das Sinnbild der eigenen Unbeliebtheit der eigenen Regierung, weil er eben so wenig Charisma hat oder sowas beamtenhaft kalt ist, was man auch daran merkt, dass er in gewissen Momenten dann wieder rausgeht aus dieser Deutlichkeit und richtig abbiegt in so eine Unsichtbarkeit, in der er die Worte und Aussagen tarnt. Wir können mal hier ein Beispiel hören.
Was glauben Sie, wie groß die Entlastung für deutsche Städte und Dörfer ist, wenn die Zahl 4.000 hören?
Die Zahlen sind keine große Entlastung. Und wer das erzählen würde, würde wirklich nicht angemessen umgehen mit denjenigen, die wirklich große Herausforderungen zu bewältigen haben, überall in Deutschland.
Also nicht angemessen umgehen mit denjenigen, die, also blinder kann man einen Satz nicht machen, wenn man sagen will, das würde den Leuten etwas Falsches erzählen, wenn man das so sagen würde. Und das Komische ist eben auch noch, warum Scholz das nicht häufiger macht, weil er zum Beispiel auch gut darin war, Merz so zurückzugucken, wenn Merz sich an ihn kritisch gewendet hat, einfach Stoneface zu Merz gucken, das Bein leicht angewinkelt, wie so am Tresen, auch so ein bisschen diese Sprechersituation hinter Mikrofon verlassend und so leicht lässig rübergebeugt. Also Merz ist eigentlich, obwohl er rhetorisch irgendwie zupackend wirkt, gar kein starker Gegner, würde ich sagen, weil der sowas Schwadronneurhaftes hat, was vor allen Dingen darauf zielt, dass er halt die Welt erklärt und dann wartet er auch manchmal mit seinen Gesten, lächelt er so seinen Sprüchen hinterher und wartet auf eine Genugtuung, was eigentlich auch nicht so richtig hilfreich ist.
Ein Gedanke vielleicht noch zum Setting, es waren ja nicht nur die beiden Männer hinter ihren Stehpulten zu sehen, sondern auch die beiden Moderatorinnen sitzend am Schreibtisch.
Genau, das hatte die meines Erachtens manchmal auch Fragen zu lang gestellt haben, beziehungsweise dann, wenn sie darauf unbedingt achten wollten, dass keiner was zu viel sagt oder dass diese Frage noch kommt, dann wirkten sie tatsächlich wie die beiden Klassenlehrerinnen, die jetzt eben den Klassensprecher von der 6a und der 6b da haben, um zu klären, wer dem Sportlehrer die Schnürsenkel zugebunden hat. Und das Problem ist natürlich auch, dass trotzdem 90 Minuten ja eigentlich viel Zeit sind, durch dieses Gehechel und so weiter, 30 Minuten auf diesen großen Komplex Migration verwendet worden, was auch nur heißt, wir wollen eigentlich diese Leute hier nicht haben, ohne mal tiefer zu reden. Und das tiefere Reden gab es auch nicht bei Finanzierungsfragen zum Haushalt und erst recht nicht bei so einem Thema wie Klima, wo man ja denken würde, dass das Herausforderungen sind, die eine kommende Bundesregierung, denen sich eine kommende Bundesregierung stellen muss.
Das Fernsehduell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz, die Inszenierung dieses rhetorischen Schlagabtauschs, analysiert von Matthias Dell. Besten Dank. Über die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz haben wir mehrfach hier in unserem Programm berichtet. Höhepunkt war eine Fazit-Sondersendung aus Chemnitz gestern vor 3 Wochen am 18. Januar. Auch über die künstlerischen Aktivitäten in der europäischen Kulturhauptstadt Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien haben wir hier in Fazit gesprochen. Und jetzt wollen wir die beiden Städte gewissermaßen zusammenfassen, zusammendenken, denn eine Delegation aus Chemnitz ist an diesem Wochenende bei den Eröffnungsfeiern in Slowenien und Italien. Darunter auch die Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruschajnski, die ich am Vormittag in Slowenien sprechen konnte. Guten Tag, Frau Ruschajnski.
Guten Tag.
Das slowenische Nova Gorica präsentiert sich zusammen mit dem italienischen Gorizia als Kulturhauptstadt. Die Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg hat in der Geschichte der Region eine ganz wichtige Rolle gespielt. Zum Auftakt haben Sie, glaube ich, unter anderem eine grenzüberschreitende Parade erlebt. Was war das denn für ein Ereignis?
Zur Grenze zwischen Nova Gorica und Gorizia ist zu sagen, dass schon in Zeiten vor dem Fall des Eisernen Vorhangs beide Städte gegenseitig sich Passierscheine ausgestellt haben. Die konnten also wirklich miteinander schon gut kommunizieren, auch als die Blöcke noch existiert haben. Die grenzüberschreitende Parade, also in Nova Gorica geht man einfach über die Straße nach Gorizia. Die war einfach eine Parade der kulturellen Gruppen beider Städte. Sie war sportlich auch ausgerichtet. Es waren Umzüge, also ein bisschen folkloristisch. Nova Gorica und Gorizia sind schon seit langem wieder zusammengewachsen.
Ist das also das Signal, die Grenzen verlieren an Bedeutung, die Stärkung Europas, gerade auch in Zeiten von zunehmender nationaler Abgrenzung?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist auch von Nova Gorica und Gorizia das Motto Go Borderless, also ohne Grenzen, grenzenlos miteinander voranschreiten. Das hat gestern bei der offiziellen Eröffnung am Nachmittag der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella auch ganz deutlich betont. Es gibt keinen Weg zurück.
Jetzt sagen Sie uns doch oder erklären Sie uns, Frau Ruschinski, wie kommt jetzt Chemnitz ins Spiel? Also Chemnitz ja auch Kulturhauptstadt. Was ist das für eine Zusammenarbeit, die sich da angebahnt hat und die jetzt ja gerade in Slowenien und in Italien, also dort, wo Sie gerade sind, so konkret wird?
Wir haben im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres schon gut zusammengearbeitet. Wir kennen uns gegenseitig. Die Freunde aus Nova Gorica und Gorizia waren schon mehrfach in Chemnitz und wir im Gegenzug hier in Slowenien. Es sind eigentlich zwei Städte oder zwei Stadtregionen, die deutlich unterschiedlich ist. Chemnitz ist ja eine Großstadt mit 250.000 Einwohnern. Gorizia und Nova Gorica haben zusammen vielleicht 45.000 Einwohner. Das Besondere ist aber dieses europäische Brennglas, in dem die Region und das Land Slowenien sind. Die Zusammenarbeit ist wunderbar. Wir haben 5 gemeinsame Projekte, die wir im Laufe des Jahres weitermachen. Und wir sind uns auch sicher, dass wir nach dem Kulturhauptstadtjahr weiter miteinander in Verbindung bleiben.
Wir wollen vielleicht mal eins von diesen zentralen Projekten herausgreifen. Frau Ruschinski, 40 Jahre Kulturhauptstadt Europa, das ist ein Projekt Anfang April. Was ist denn da konkret geplant?
Da wird es eine Woche in Chemnitz geben. Es wird eine europäische Konferenz zu dieser Thematik geben. Und es wird schlicht und einfach die Aufgabe sein, nach 40 Jahren, einstmals in Athen durch Melina Mercouri, die damalige griechische Kulturministerin, ins Leben gerufen, die Statuten, die Strukturen anzuschauen, inwieweit man das Thema Kulturhauptstadt weiterentwickeln kann. Es ist wirklich ein wunderbares Projekt, weil auf der Basis der Zusammenarbeit von Städten passiert einfach was zwischen Menschen.
Beschreiben Sie doch jetzt noch ein bisschen die Stimmung, die Sie jetzt erlebt haben. Sie sind da als Delegation aus Chemnitz in dieser Region, in diesen beiden Städten. Wie haben Sie die Menschen da erlebt? Ich vermute mal, dass Sie da nicht nur irgendwie ja offizielle Besuche abgestattet haben und offizielle Treffen hatten.
Es war eine wunderbare Feststimmung, auch in Gorizia und Nova Gorica. Ähnlich wie in Chemnitz, ein großes Straßenfest mit vielen Menschen, die sich alle ja gefreut haben, zusammen feiern zu können und dieses Jahr einzuläuten, das für eine Stadt wirklich eine ganz besondere Chance ist auch.
Ist das sprachlich ein Problem? Also die Slowenen und die Italiener und Sie dann auch als Deutsche, wie kann man da miteinander kommunizieren?
Naja, die internationale Sprache ist Broken English normalerweise, aber die Slowenen und die Italiener verstehen sich schon seit langer Zeit gut. Deutsch wird mittlerweile weniger gesprochen, obwohl Gorizia natürlich das habsburgische Görz war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Aber ich denke, fast alle Slowenen sprechen gut Italienisch und umgekehrt auch. Slowenisch vielleicht weniger, aber in dieser Region ist man gewohnt, mehrsprachig zu sein.
Görz wurde auch mal als Nizza Österreichs benannt. Ist denn dieses Erbe der Habsburger irgendwie auch jetzt noch zu spüren? Wahrscheinlich architektonisch in erster Linie.
Architektonisch im Stadtbild natürlich. Es sind Palazzi, die jetzt nicht diese typische italienische Anmutung haben, wie wir das zum Beispiel im wenig entfernten Udine sehen, sondern es ist schon eine habsburgisch geprägte Architektur mit eben diesem Einschlag des Vielvölkerstaats, der natürlich auch das julische Venetien umfasst.
Auftaktfestival zum Kulturhauptstadt Doppel Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien. Mit dabei auch eine Delegation aus der Kulturhauptstadt Chemnitz. Dagmar Ruschinski war das. Wir haben Sie gehört, die Kulturbürgermeisterin in Chemnitz. Frau Ruschinski, ich danke Ihnen für das Gespräch und ein Gruß nach Nova Gorica.
Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
Die norwegische Stadt Bergen liegt malerisch zwischen Fjorden und Hügeln. Am Hafen starten und enden die Seereisen der klassischen Postschiffroute Hurtigruten. Das mittelalterliche Viertel Brüggen ist Weltkulturerbe. Bergen, die Hansestadt, sie ist auch ein lebendiger Kulturort. Bekannte Musiker und Schriftsteller sind dort zu Hause oder kommen zu Besuch zu einem der zahlreichen Festivals. Heute ist das vor 7 Jahren gegründete Litfest Bergen zu Ende gegangen. Es hat auch eingestimmt auf das Gastland Norwegen bei der Leipziger Buchmesse Ende März. Meine Kollegin Andrea Gerg hat das Litfest Bergen besucht.
Welcome to Bergen, the world's most beautiful city, when it's sunny at least.
Ein strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, das ist wirklich etwas Besonderes in der regenreichsten Stadt Europas. Der Schriftsteller und Musiker Pedro Carmona Alvarez kam als Kind mit seinen Eltern aus Chile nach Norwegen. Er hat das internationale Literaturfestival vor 7 Jahren mitbegründet. Diesmal stellt er seinen in Norwegen viel beachteten Roman Chiquitita vor, der in diesem Jahr auch auf Deutsch erscheinen wird.
This is a book. It's a melancholy book. It's a poetic book.
Also es ist ein melancholisches Buch, es ist ein poetisches Buch, aber auch ein Buch über die Flucht vor dem Leben und über die Wirkung von Bildern, besonders der Bilder oder Vorstellungen von Flüchtlingen. Ich meine, es sind so viele Menschen weltweit auf der Flucht, aber ich wollte auch über bestimmte innere Dinge schreiben und über all das, was wir mit uns herumtragen und wie das wiederum unsere Geschichte verändert. Denn ich betrachte die Vergangenheit nicht als etwas Unveränderliches, vielmehr glaube ich, die Vergangenheit verändert sich, je weiter man im Leben voranschreitet.
As you go and move forward in life.
Nah an den politischen Debatten der Gegenwart will das gut besuchte Festival mit seinen zahlreichen Diskussionsveranstaltungen sein. In diesem Jahr sollte es darum gehen, in Poesie und Literatur etwas zu finden, was Populisten weltweit versuchen zu unterwandern und zu zerstören, und zwar die Wahrheit.
It's the Sami National Day today, as you can see, so congratulations to all us for that. And it's the title of the novel we are going to talk about is The Sami Problem.
Am Nationalfeiertag der Samen, einer in Nordnorwegen lebenden indigenen Minderheit, diskutiert die norwegisch-samische Schriftstellerin Katharine Nedrejord, die seit langem in Paris lebt, mit ihrer Kollegin Mariam Idris über Geister in der norwegischen Kolonialgeschichte. In Nedrejords vielbeachtetem Roman »Das Sami-Problem« erzählt die Hauptfigur Marie entlang ihrer eigenen Familiengeschichte, wie die samische Kultur sie geprägt hat und wie sehr diese Minderheit, besonders im hohen Norden des Landes, bis heute mit Alltagsrassismus konfrontiert ist.
Manche Passagen in meinem Roman haben Kritiker als essayistisch bezeichnet. Aber ich weiß nicht, ob das zutrifft. Ich würde sie eher als politische Schimpftiraden bezeichnen. Die Erzählerin ist manchmal ziemlich wütend über all die Ungerechtigkeit, die ihr und den Generationen vor ihr durch den norwegischen Staat widerfahren ist. Einige Teile dieses Buches sind in Großbuchstaben geschrieben, was die Norweger nicht so gewohnt sind, weil man in Norwegen eigentlich nicht wütend sein soll. Aber ich lebe in Frankreich, da kann man wütend sein.
Die Wahrheit darf und soll also gesagt werden beim Litfest Bergen. Beim Empfang von Bergens Bürgermeisterin Marit Warnke in der mittelalterlichen Håkonhalle an der Bergener Festung erzählt mir Festivaldirektorin Theresa Grothan, dass es ihr nicht darum geht, ein reines Wohlfühlfestival vor der idyllischen Kulisse der Weltkulturerbestadt zu veranstalten. Sie interessiere es nicht.
Einfach nur eine gute Zeit zu haben und herauszufinden, wer die berühmteste Person ist und uns in keiner Weise herauszufordern. Das Publikum nicht herauszufordern, die anderen anwesenden Autoren nicht herauszufordern. Ich möchte, dass wir während dieses Festivals so viele Sprachen wie möglich hören. Auch wenn sie nicht alles verstehen, bekommt man ein Gefühl dafür. Man kann etwas entdecken. Vielleicht entsteht eine neue Idee, ein paar neue Gedanken, etwas Gutes.
Some new ideas, some new thoughts, something good.
Aus 23 Ländern sind Autorinnen und Autoren angereist, um zum Beispiel über kubanische Dissidentenliteratur und afrikanischen Futurismus zu sprechen. Oder auch um Markus Hirschfelds berühmtes Institut für Sexualwissenschaft mit dem an der Bergener Universität angesiedelten Archiv für queere Geschichte zu verknüpfen. Das Litfest Bergen will divers und international sein, aber auch mit dem enormen literarischen Potenzial der Stadt spielen. So gibt es geführte Spaziergänge zu Orten, an denen fiktive Figuren zu Hause sind oder wo sich die berühmtesten Bergener ihre Inspiration zum Schreiben geholt haben. Und davon gibt es einige. Schließlich war hier nicht nur Henrik Ibsen mal Hausregisseur am Nationaltheater. Karl-Ove Knausgård hat bei Thomas Espedal an der berühmten Schreibakademie studiert und sogar einen Literaturnobelpreisträger hat die Stadt vorzuweisen.
The bars are quite important in Jon Fosses Fiction.
Jon Fosse, der vor 2 Jahren mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat nicht nur in Bergen studiert und unterrichtet. Auch seine Theaterstücke wurden am hiesigen Theater uraufgeführt und einige seiner Romane spielen in den schmalen Gassen, in den Häusern und Bars der Stadt. Aber wie dieses Festival mit seinen überfüllten Veranstaltungen zeigt, ist Norwegens Literatur sehr viel mehr als die Summe all der berühmten Namen, die man mit ihr verbindet. Sie ist gegenwärtig. Lebendig und wirklich lesenswert.
Das Litfest Bergen, eine Reportage war das von Andrea Gerg.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Der Film Emilia Pérez ist mit Spaniens wichtigstem Branchenpreis, dem Goya, geehrt worden. Das französische Musicaldrama gewann die Auszeichnung in der Kategorie Bester europäischer Film. Der bereits mehrfach preisgekrönte Film des französischen Regisseurs Jacques Audiard handelt von einem mexikanischen Drogenboss, der sein Geschlecht angleichen lässt und als Frau ein neues Leben beginnt. Der US-Schauspieler Richard Gere wurde mit einem Ehren-Goya für sein filmisches Werk sowie für sein gesellschaftliches und politisches Engagement ausgezeichnet. Dem malischen Musikstar Sidiki Diabaté ist während eines Konzerts in Paris ein Teil seiner Tourneeinnahmen gestohlen worden. Während der Chorspieler und Sänger vor Tausenden von Zuschauern in dem Vorort Nanterre auftrat, drangen bewaffnete Männer in das Haus seiner Schwester und Produzentin ein und nahmen fast 200.000 Euro mit, wie die Nachrichtenagentur AFP von Polizei und Staatsanwaltschaft erfuhr. Sidiki Diabaté spielt das westafrikanische Saiteninstrument Kora, genauso wie sein im vergangenen Jahr verstorbener Vater Toumani Diabaté. Der 32-Jährige, dem Millionen von Fans in sozialen Netzwerken folgen, fusioniert traditionelle malische Kora-Musik mit moderneren Genres wie Hip-Hop und Rhythm and Blues. Beim Super Bowl, dem meistgesehenen Sportereignis der USA, geht es nicht nur um Football, auch das Unterhaltungsprogramm zieht Zuschauer weltweit in seinen Bann. Heute Abend wird in New Orleans das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs angepfiffen. In der Halbzeit tritt der US-Rapper Kendrick Lamar auf, 5-facher Grammy-Gewinner. Fans spekulieren, ob er den Song Not Like Us präsentieren wird. Wegen dieses Stücks hatte der kanadische Rapper Drake im Januar eine Klage gegen sein eigenes Musiklabel Universal Music Group eingereicht. Drake warf dem Label und Kendrick Lamar, der dort ebenfalls unter Vertrag steht, Diffamierung und Belästigung vor. Drake und Lamar liefern sich seit dem vergangenen Jahr eine Fehde und greifen sich in ihren Songs gegenseitig an. Ob Lamar sich entscheidet, Not Like Us beim Super Bowl zu performen oder weitere Kontroversen zu vermeiden, bleibt abzuwarten. Nicht nur in seiner Heimat Finnland galt Yrvo Kukkapuru als einer der ganz großen Möbeldesigner. Den Durchbruch brachte ihm ein futuristisch wirkender Drehsessel. Jetzt ist der Designer und Innenarchitekt mit 91 Jahren in der Nähe von Helsinki gestorben, wie der finnische Rundfunksender YLE heute berichtete. Kukkapuru war für seinen als Karusselli, auf Deutsch Karussell, bezeichneten Drehsessel bekannt, der ihn in den frühen 60er Jahren zum Star der Designszene machte. Laut finnischem Radio war es die Teilnahme an der Kölner Möbelmesse, die Kukkapuru den internationalen Durchbruch brachte. Seine Produkte schafften es in Ausstellungen des Londoner Victoria and Albert Museum und des New Yorker Museum of Modern Art.
Im Süden von Deutschland gibt es drei bedeutende Festivals für neue Musik. Die Musiktage in Donaueschingen, die Konzertreihe Musica Viva in München und das Festival Eklat in Stuttgart. Es ist kein Zufall, dass diese Festivals eng mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbunden sind, mit dem Südwestrundfunk und dem Bayerischen Rundfunk und den jeweiligen Orchestern und Ensembles. Heute nun ist in Stuttgart das Eklat-Festival zu Ende gegangen. Das französische Wort Eklat bedeutet so viel wie Glanz, Splitter oder auch Knall. Was in den vergangenen Tagen im Stuttgarter Theater ausgeglänzt oder vielleicht auch musikalisch oder performativ geknallt hat, darüber möchte ich nun mit Rainer Nonnenmann sprechen. Er ist Musikwissenschaftsprofessor an der Musikhochschule in Köln und hat die vergangenen Tage in Stuttgart verfolgt. Herr Nonnenmann, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Zum Festival eingeladen waren 36 Künstlerinnen und Künstler aus 22 Ländern. Es gab 16 Konzerte, glaube ich, Performances, Konzertinstallationen mit 25 Uraufführungen. Da können wir natürlich nur ein paar Punkte ansprechen. Vielleicht wollen wir mal beginnen mit Uwe Rasch, seine Trilogie mit dem schönen Titel Mit Ach und Krach. Ja. Haben Sie das erlebt? Welche Grenzen zwischen diesen Genres werden denn da wahrscheinlich gesprengt?
Da gibt es mehrere Genres. Da wird auch Brettspiele werden da bemüht und gleichzeitig aber auch bandartig. Das Pony Says war das Trio, was das gespielt hat. Das geht erstmal ganz rockig los. Bricht ab, es setzt wieder ein, wir sind plötzlich bei Schlager, es geht kreuz und bunt durch Schnulzen und andere Stilistiken. Und gleichzeitig sieht man immer in einer Einblendung per Video Angaben eines Brettspiels, wo einfach Karriereplanung stattfindet. Nehmen Sie einen Kredit auf, er wird Ihnen gewährt, 200.000 Euro, kaufen Sie eine Luxusvilla, kaufen Sie ein Auto, eine Yacht etc. Und es wird immer wieder interpoliert mit einem Interview mit einer, prekär Beschäftigten mit Migrationshintergrund, die seit 30 Jahren in Stuttgart lebt und über ihr Leben und ihr Arbeiten berichtet, wie schwer es war, einfach als Putzhilfe irgendwo anzufangen und den Lebensunterhalt sich zu verdienen. Da prallen unglaubliche Gegensätze aufeinander in kürzestem Zeitraum. Und ich habe es mir so ein bisschen zurechtgereimt, da ist Musik da, die das aber eigentlich gar nicht kommentieren kann, sondern die im Grunde zur Begleitmusik für etwas wird und damit sozusagen auch ihre, ihre Ohnmacht eingesteht, dass sie in das Leben vieler Menschen eigentlich nicht wirklich verändernd eingreifen kann. Und das war ein bisschen ein Leitfaden, würde ich fast sagen, für andere Stücke auch, die das teilweise natürlich versucht haben, weil da Themen gesetzt wurden, insbesondere durch Texte, Videozuspielungen. Da gab es zum Beispiel ein großes Musiktheaterwerk von François Sarin, Le Mur, und wo da auch alle Kriege, Krisen, Grenzen, Ungerechtigkeiten der Welt sozusagen aufgehäuft wurden, aber nur immer Schnipselweißchen per Video eingespielt und die Musik war eigentlich nur Begleitmusik. Mhm. Und das wirkte fast zynisch, ja. Und das kann man so nicht meinen. Und ich habe es mir so zurechtgeräumt, das ist im Grunde eine Erklärung des Bankrotts von Musik gegenüber diesen Krisen. Sie kann es nicht, sie hat nicht die Möglichkeit, da einzugreifen.
Auch die Mauern, auch die Mauern sterben, ist der Titel dieses Stückes ins Deutsche übersetzt. Und damit ist natürlich auch gemeint, die Grenzen, die dann vielleicht irgendwann mal fallen. Ist das explizit auch politisch gewesen?
Das war sehr klar lokalisiert, weil der französische Komponist die Musiker auch in Interviews gebracht hat. United Instruments of Lucelin war das aus Luxemburg. Und die haben aus ihrem Leben berichtet. Da gibt es auch Migrationshintergründe, da gibt es Kriegserfahrungen in Ukraine, da gibt es den Jugoslawienkrieg Anfang der 90er Jahre, da gibt es auch die Grenzerfahrung Mexiko-USA. Da sind Grenzen benannt, auch zwischen Polen und Belarus. Und das ist in O-Tönen sozusagen live auch von den Musikerinnen und Musikern im Ensemble vorgetragen worden. Und über die Videozuspielung gab es noch ganz viele andere Konflikte. Also deswegen, das war, ja, es wurden Grenzen thematisiert, aber ich meine, das sind nicht die Trompeten von Jericho gewesen, die da die in der Antike im Alten Testament möglicherweise die Mauern haben sprengen können, sondern das war eigentlich genau das Gegenteil. Und das war das Erschütternde.
Zwei ganz unterschiedliche Werke, über die Sie sprechen, Herr Nonnenmann, also jetzt Uwe Rasch und dieses Werk von François Sarron. Aber beide Werke arbeiten, wenn ich sie richtig verstanden habe, mit einer Collagetechnik.
Das war sehr kollagiert, würde ich sagen, ja, wo die Schichten mehr oder minder ineinander montiert waren. Dann gab es natürlich ganz andere Dinge, Streichquartett oder auch ein absolut großartiges Bratschensolo. Das ist sozusagen auf dem riesen Palette des Spektrums von unterschiedlichsten zeitgenössischen kompositorischen Ansätzen der absolute Gegenpol. Dass wir da nicht Informationen und Bilder und alles Mögliche haben, sondern ganz pur ein Spieler.
Absolute Musik, wenn man so will.
Ja, der Begriff finde ich schwierig. Ich würde lieber von autonomer sprechen, weil absolute ist so ein 19. Jahrhundert Kampfbegriff gegen die textgebundene Vokalmusik, sondern nein, sie ist wirklich eigengesetzlich. Und Marco Fusi, ein großartiger Bratschist, hat da ein Stück uraufgeführt von Timothy McCormack, ein US-amerikanischer Komponist. Und er schafft es in der Dreiviertelstunde, da auch Spannung und Konzentration auf dieses Instrument und diesen Spieler zu halten im Publikum. Der mit Slow Motion, wie unter Zeitlupe, mit minimalster Bogengeschwindigkeit über die Seite fährt und wir hören keinen Ton mehr. Wir hören nur noch ein ganz zartes Rattern. Und das ist sozusagen wie unter der Lupe beobachtet, wie auf diesem Instrument eigentlich Klang erzeugt wird. Und das ist wieder auch ganz faszinierend, analytisch, dass man da in die Klänge reingeht und all den Flageolets und Oberklängen, die sozusagen auch dieses sehr nervig feine Instrument aus Holz und ganz analog dann plötzlich auch aufgehen lässt, wenn man es einfach mal leicht nur berührt. Das ist auch faszinierend.
Das Eklat Festival in Stuttgart ist ganz hervorragend auch im Internet abgebildet. Da gibt es Informationen, Interviews, Mitschnitte, Analysen. Man kann wirklich stundenlang stöbern und viel von dem Festival mitbekommen, auch wenn man nicht in Stuttgart dabei ist. Was man selbstverständlich nicht mitbekommt, Herr Nonnenmann, ist die Atmosphäre. Beschreiben Sie doch ein bisschen das Flair, die Menschen, die Orte, die Situation im Theaterhaus in Stuttgart.
Ja, das ist in der Tat besonders. Sie sagen es, es ist das Theaterhaus in Stuttgart auf der Prag. Das liegt jetzt nicht sehr zentral. Aber verkehrsgünstig gelegen. Es gibt einen sehr großen Saal für Orchester- und Chorkonzerte. Der SWR hat seine Klangkörper wieder eingebracht, das Sinfonieorchester und das SWR-Vokalensemble. Sehr gute Aufführung gewesen. Es gibt noch unter demselben Dach einer alten Industriehalle 4, 5 weitere Säle unterschiedlicher Größe. Das heißt, man kann hier wirklich aufspielen und in unterschiedlichsten Formaten, Größen, Besetzungen, Ensemble bis zum Solo eigentlich alles abbilden. Und das Tolle ist, dass sehr viele, Sie haben es genannt, der Musikerinnen, Musiker, Komponistinnen, Komponisten, die hier sind, auch wirklich mehrere Tage da sind. Das heißt, die sind auch alle immer im Foyer und das Publikum ist auch da und es gibt diese Bar und man trifft sich eigentlich permanent zwischen den Konzerten. Die Konzertpausen geraten dann manchmal leider ein bisschen knapp, weil das Programm so derartig proppevoll ist, dass das ein bisschen zu kurz kommt, dieses informelle sich treffen und wirklich auch Tuchfühlung aufnehmen mit den aktuellen Kunstschaffenden hier. Aber das macht wirklich auch dieses Festival aus, dass es so zentriert ist an einem Ort. Und ich habe den Eindruck, ich komme ja sozusagen als Professional von außen da rein, dass tatsächlich auch das Stuttgarter Publikum genau das auch gutiert, ja, dass man da so nah dran an denjenigen ist, die hier auch die Musik entstehen lassen und ermöglichen.
Das Eklat Festival in Stuttgart, neue Musik mit neuen Perspektiven. Rainer Nonnenmann war das Musikwissenschaftsprofessor an der Kölner Musikhochschule. Er hat die vergangenen Tage in Stuttgart bei diesem Festival verfolgt. Herr Nonnenmann, Dankeschön, guten Abend.
Ja, bitteschön, Grüße aus Stuttgart. Tschüss.
Liebe, das Thema beschäftigt uns Menschen von der Kindheit bis ins hohe Alter. Es geht um Zuneigung, um Verbundenheit, Leidenschaft, auch Abhängigkeit. Die Liebe ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Künstlerinnen und Künstler im Film oder im Theater, in der Oper oder in der Kunst. In München ist jetzt eine Ausstellung zu sehen, die vor allem Fotografie, aber auch einige Glasskulpturen zum Thema Liebe versammelt hat. Love Maybe, eine Ausstellung über Intimität und Begehren in der zeitgenössischen Kunst. Zu sehen in der 2021 eröffneten Black Box der Alexander Tuzek Stiftung. Julie Metzdorf berichtet.
Love, Maybe heißt die Schau nach einem Gedicht der schwarzen Bürgerrechtsaktivistin Audre Lorde. Doch Maybe meint hier keine Einschränkung oder Unsicherheit, sondern steht für den Reichtum der Möglichkeiten von Liebe. Unter Freunden, in der Elternschaft, in queeren Beziehungen, in der Selbstbetrachtung oder auch vor einem Kunstwerk. Und so beginnt die Schau mit einem Foto von Nan Golden. Es zeigt Antonio Canovas Marmorskulptur von Amor und Psyche, fotografiert aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Die sonst zentrale Psyche ist hier kaum zu sehen. Stattdessen sehen wir Amor und seinen runden, weißen Marmorpo von hinten. Ein Lichtstrahl fällt auf seine Flügel, dringt ein Stück weit in den Stein ein und bringt ihn geradezu zum Glühen. Zugleich verleiht die Sonne dem kühlen Marmor etwas Weiches. Fast meint man auf der Haut ein Härchen zu entdecken. Kuratorin Jana Johanna Heckel.
Es ist eine Aufnahme, die Golden im Louvre in Paris aufgenommen hat. Und wir sehen eigentlich Amor, den Mythos, als fast schon feminin, fragil. Und diese Perspektive, die uns Golden eröffnet, diese Ambivalenz, war für mich eigentlich so ein wichtiger Ausgangspunkt.
Die chinesische Künstlerin Pixie Liao hat sich und ihren Partner in ungewohnten Konstellationen fotografiert. Nackt liegen sie auf einem Matratzenstapel in einem leeren Raum, ganz ohne Verschränkungen der Gliedmaßen, ohne das Umgreifen der oder des anderen, ja ganz ohne Bewegung überhaupt. Einfach nur zwei brettgleiche Körper aufeinander, wie bei einem Sandwich. Etwas angenehmer war da vermutlich der Nippelkiss, eine blassrosa Nahaufnahme ihrer und seiner aneinander gedrückter Brustpartien, wobei die weibliche Brust mit ihrem Volumen zum Energiezentrum wird. Liebe kann also auch sehr spielerisch, leicht und lustig sein.
Also ich denke, dass der Begriff der Liebe jetzt gesellschaftlicher Begriff der Durchlässigkeit gedacht werden muss. Also die Arbeiten, die wir zeigen, formulieren Momente der Fragilität, des Suchenden, der Intimität, die sich unterscheiden von einem Klima der Simplifikation, einer Sprache der Vorwürfe, auch, ich denke, vielen populistischen Simplifikationen, mit denen wir es zu tun haben. Und da ist natürlich die Kunst, ich finde, eine ganz wichtige Vermittlerin.
Es sind zeitgemäße Blicke auf die Liebe, die die Kuratorin Jana Johanna Heckel für die Ausstellung zusammengetragen hat. Viele davon aus der bestehenden Sammlung der Alexander-Tutzek-Stiftung, einige Arbeiten entstanden auch eigens für die Ausstellung. Mutterschaft und ihre durchaus eigenwilligen Momente der Liebe hat die Britin Gabby Laurent in Szene gesetzt. In einer Reihe von Selbstporträts zeigt sie sich in futuristisch anmutenden Kostümen, selbst genäht aus dem, was sie im eigenen Haus vorfand. Alte Strumpfhosen zum Beispiel oder Teppiche. In diesen wollenen Rüstungen kann sich die Künstlerin schlecht bewegen und ist kaum zu erkennen. Ich liebe Haushaltsmaterialien für das, was sie repräsentieren. Teppich zum Beispiel ist weich, tröstend und schön, aber man kann sich auch daran aufschürfen und verletzen. Das Zuhause ist nicht nur ein sicherer Ort, es kann auch ein Ort der Gefahr sein. Ich liebe meine Kinder und möchte bei ihnen zu Hause sein, aber gleichzeitig fühle ich mich nur außerhalb des Hauses wirklich erfüllt. Es gibt diesen ständigen Konflikt. Das Heim ist ein Ort des Trostes und der Zugehörigkeit, aber auch ein Ort, von dem ich manchmal das Bedürfnis habe, zu entfliehen.
Comfort in a place I want to be, but also a place that you're always kind of trying to get away from.
Farbenprächtige Beispiele für die Inszenierung von queerem Begehren liefert der Schweizer Fotograf Mathieu Croisier. Ein Porträt zeigt ihn mit einem roten Apfel im Mund. Schön und rot und frisch, aber so in seiner ganzen prallen Rundheit in den Mund gesteckt, wirkt er doch eher wie ein Knebel. Den Abschluss bilden Arbeiten der indischen Fotografin Dayanita Singh. 10 Jahre lang hat sie ihre Freundin Mona Ahmed begleitet, die in einer Eunuchengemeinde lebt und dem dritten Geschlecht angehört. Wir sehen die Gemeinde beim Feiern und Tanzen. Was auffällt? Wie aufmerksam die Menschen gegenüber den anderen hier sind, wie sie sich gegenseitig anschauen, zuhören und berühren. Und plötzlich wird klar, was die Ausstellung zusammenhält. Es ist die Abwesenheit eines voyeuristischen, hierarchischen Blicks, der die Bilder von Liebe jahrhundertelang geprägt hat. Alle hier versammelten Fotos sind auf höchst behutsame Weise entstanden, als Selbstporträt, in der Partner- oder Freundschaft. Die Macht der Bilder dieser Ausstellung liegt immer ganz im Bild.
Bis Mitte Juli ist die Ausstellung zu sehen. Love Maybe, Intimität und Begehren in der zeitgenössischen Kunst. In der Black Box der Alexander-Tutzek-Stiftung in München. Julie Metzdorf berichtete. Und nun Arno Ozesek mit seinem Blick in die Feuilletons.
In der Süddeutschen Zeitung unterbreitet der Philosoph Julian Nieder-Rümelin die Ansichten eines Zentristen. Ein Zentrist steht nicht immer in der Mitte zwischen den Extremen, sondern er unterscheidet sich von Extremisten darin, dass er abweichenden Meinungen respektvoll begegnet, dass er offen bleibt für Einwände und dass er versucht, auch in leidenschaftlichen Debatten Common Sense zu wahren. Extremisten misstrauen dagegen dem Common Sense. Das klingt abstrakt, doch Nida Rümelin kann auch konkret und führt aus: Die derzeitige Migrationspolitik bevorzugt diejenigen, die sich auf den gefährlichen Weg machen können oder müssen, gegenüber denjenigen, die vor Ort bleiben oder mangels Ressourcen dort verharren müssen. Sie vernachlässigt also die Ärmsten der Armen und zieht diejenigen an, die in ihren Herkunftsregionen oft bitter benötigt werden, die Jüngeren und Leistungsfähigeren und ganz überwiegend männlich. Eine zentristische Migrationspolitik nimmt die Sorge der Bevölkerung ernst, dass eine ungesteuerte Einwanderung die sozialen Sicherungssysteme und den kulturellen Zusammenhalt gefährden. Zentristen spielen soziale Sicherheit aber nicht gegen ökonomische Dynamik aus. Sie wissen, dass beides nur gemeinsam realisierbar ist. Julian Nida-Rümelin in der SZ, die auf derselben Seite ein Interview mit Roland Kaiser führt. Die Taz hat mal geschrieben, ich sei ein Philosoph, gefangen im Körper eines Schlagersängers. Eigentlich ganz schmeichelhaft, findet Kaiser und formuliert Überzeugungen, die dem Zentristen Nida-Rümelin gefallen dürften. Wir müssen wieder mehr vom Wortgefecht zum Meinungsaustausch kommen, den anderen aussprechen lassen, auch auf die Gefahr hin, dass er recht hat. Und dafür müssen wir wohl wieder lernen, auch Menschen mit Respekt zu behandeln, die anders denken. Mag sein, dass man das nicht oft genug sagen kann, aber womöglich interessiert es sie mehr, was Kaiser im Zuge einer Weltreise mit seiner Frau erkannt hat. Als wir wieder in Hamburg angekommen sind, war mir klar, wir leben auf dem schönsten Kontinent der Welt und wir leben im Paradies. Ja, Hongkong hat viele tolle Hochhäuser, aber daneben ist direkt ein Slum. Ja, Singapur ist sauber, aber wo ist das Leben? Wir leben hier privilegiert, aber wir Deutsche haben zum Teil ein Problem mit uns. Natürlich gibt es wirtschaftliche Probleme, natürlich gibt es Menschen hier, denen es schlecht geht, aber das ist alles lösbar, wenn man konkret dran arbeitet. Konkret, nicht mit Feindbildern. Roland Kaiser in der SZ. Das Feindbild der Tageszeitung bevölkern nicht zuletzt Rassisten. Nur, ab wann gilt man nach einem Gesinnungswandel nicht mehr als Rassist? Wegen 10 Jahre alter rassistischer Tweets wird Schauspielerin Carla Sophia Gascon heftig kritisiert, berichtet Doris Akrab und kritisiert die Kritiker. Sie hätten Gascon, die für ihre Rolle in dem Film Emilia Perez Aussichten auf den Oscar hatte, innerhalb weniger Tage vom Thron unter den Bus geworfen. Wegen irgendeines Schrotts auf Twitter so zu tun, als sei das kurz vor einem Verbrechen gegen die Menschheit und ständig zu fordern, sich zu distanzieren, sobald irgendwas nicht ganz okay ist, scheint inzwischen zu einem Bild von Menschen geführt zu haben, das in Emilia Perez unter anderem anhand der Schönheits-OP-Industrie kritisiert wird. Perfektion. Der Fall Gascon ist ein groteskes und trauriges Beispiel dafür. So die Taz-Autorin Akrab, die Carla Sophia Gascon alte rassistische Tweets nicht nachträgt. Übt Demut vor der Maschine, übt sich unterdessen die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Sarkasmus. Gerald Wagner berichtet vom Auftritt Sam Altmans, dem Geschäftsführer des KI-Unternehmens OpenAI, an der Technischen Universität Berlin und findet dessen technologischen Messianismus verdächtig. Die KI, so verkündete Altman, werde wissenschaftlichen Fortschritt, der bisher 10 Jahre gebraucht hat, jetzt bereits in einem Jahr ermöglichen und bald den von 100 Jahren im gleichen Zeitraum. Während Altman diese Versprechung machte, sprach er merkwürdig emotionslos, jedenfalls völlig ironiefrei, selbst wenn er beteuerte, die Lösung der Zukunft seien einfach größere Computer. Heilsankündigungen wie »Ich gewinne für euch alle« gingen ihm dabei genauso leicht über die Lippen wie seine Bitte, die KI doch zu umarmen und ihr einfach zu vertrauen. Er sagte das mit einem so treuherzigen Blick, dass er wie ein jüngerer Bruder von Robert Habeck wirkte, der nicht Germanistik studiert hat, sondern Informatik. Das war's für heute. Angenehme Woche und bis dann.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.